Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wann ist man eigentlich richtig vorbereitet? Zum Beispiel 100% fit fürs Abitur oder fürs Examen? Wann hat man als Musiker genügend geübt, um vor einem großen Publikum auftreten zu können? Wann hat man genügend trainiert, um an einem großen Wettkampf teilnehmen zu können? Wann hat man ausreichend Wissen, genügend Erfahrung, Berufserfahrung, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen? Wann kann man sagen, jetzt habe ich alles Nötige zusammen, jetzt kann ich ohne Bedenken loslegen? Vielleicht kennt ihr dieses Gefühl, das Gefühl, wenn uns eine größere Aufgabe, eine größere Verantwortung übertragen wird und wenn dann auf einmal so ganz langsam so ein komisches Gefühl aufsteigt, so eine Furcht, so eine Angst. Schaffe ich das? Packe ich das? Ist es nicht eine, nein, vielleicht drei Nummern zu groß? Wann fühlen wir uns eigentlich kompetent genug? Wann sind wir absolut sicher? Ich würde mal behaupten, eigentlich nie. Und das gilt auch und ganz besondererweise im Dienst für Gott. Im Dienst in der Gemeinde. Denn Jesus hat eine ganz merkwürdige Neigung. Nämlich die Neigung, Menschen ins kalte Wasser zu werfen. Menschen, die sich nicht kompetent genug fühlen für die Aufgabe. Und das geht, wenn man die Bibel aufschlägt, wie ein roter Faden. Schon im Alten Testament, im Neuen Testament immer wieder. Und eine Geschichte kann das eben ganz besonders gut illustrieren. Die Geschichte von den unfertigen Mitarbeitern im Projekt Volksmission. Und ich lese noch einmal, wir haben es vorhin schon mal gehört. Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg. Dorthin hatte Jesus sie beschieden. Und als sie ihn sahen, fielen sie nieder, einige aber zweifelten. Jesus trat herzu und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und darum geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Liebe Gemeinde, Jesus verabschiedet sich von seinen Jüngern auf dem Berg. Aber Jesus sagt nicht zu seinen Jüngern, so Leute, das war's, sondern er sagt, so Leute, jetzt geht's los. Er befördert die Jünger nicht in den Ruhestand, sondern er gibt den Auftrag, geht hin und lehret, sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Jesus sagt zu diesen 11 Jüngern nicht, jetzt müsst ihr erst mal analysieren, wie sich das alles entwickelt, wenn ich jetzt weggehe. Das ist ja, spielt ja dann nach Ostern, ja. Und Jesus macht deutlich, ich gehe wieder in den Himmel zu meinem Vater. Aber er sagt nicht, jetzt müsst ihr mal analysieren, wie sich jetzt die Situation darstellt. Oder ihr müsst jetzt mal dialogisieren und müsst mal die Wahrheitsmomente herausarbeiten, unseres Glaubens und der anderen Weltanschauungen. Er sagt auch nicht, ihr müsst jetzt anfangen zu diskutieren, ob die Mission überhaupt noch dran ist, sondern Jesus sagt, Leute, proklamiert, alarmiert, missioniert, redet, tauft, lehrt. Alle Völker sollen das Evangelium hören. Alle. Alle, was heißt das für uns? Das heißt für uns Deutsche und Ausländer. Am Glauben interessierte Menschen und Atheisten. Das heißt, Muslime und Buddhisten und Hinduisten und was weiß ich. Alle sollen was werden? Jünger sollen sie werden. Versteht ihr, Jünger? Es geht nicht darum, dass sie bloß Kirchenmitglieder werden. Das heißt, sie sollen nicht nur quasi Getaufte sein, nicht religiös Interessierte, sondern Jünger sollen sie sein. Das heißt, sie sollen so leben, wie Jesus es vorgezeichnet hat und aufgetragen hat. Aber man kann sich fragen, warum dieser ganze Aufwand? Warum dieser ganze Aufwand? Nehmen wir mal an, auf einem großen Kreuzfahrtschiff auf hoher See geht ein Mann über Bord. Er treibt hilflos in den Wellen, es ist klar, dauert nicht lange, dann ist der Mann tot. Ein Passagier, der da gerade oben ist, am Deck, am Reling steht und das sieht, was wird er machen? Wird er anfangen zu analysieren, wie kalt ist das Wasser hier in dieser Gegend? Wird er recherchieren, wie konnte das überhaupt passieren, dass hier jemand über Bord geht? Wird er dialogisieren? Wird er sich überlegen, ja, wie gehen jetzt die Helfer, wie gehen die Opfer um mit diesem Trauma? Wird er diskutieren? Ist Rettung überhaupt noch sinnvoll? Nein, was wird er tun? Er wird einen Rettungsring hineinwerfen und wird sagen, halt dich fest, wir ziehen dich wieder raus. Und liebe Gemeinde, so sind Menschen, die Menschen in das Meer, in den Ozean der Sünde gestürzt. Ein Ozean, der die ganze Welt überdeckt. Und hilflos treiben die Menschen in den Wellen. Nur noch eine kurze Zeit rennt sie vor dem ewigen Tod. Können wir da was anderes tun, als dieses Seil der Liebe Gottes hineinwerfen und sagen, Mann, Frau, Kind, alter Mensch, halte dich fest an dem Seil, halte dich fest am Glauben an Jesus Christus. Der du keinen Boden mehr hast oder den Füßen, halt dich fest an Jesus, dem Retter. Halt dich fest, dass du nicht untergehst in diesem Strudel von Sünde, von Angst, von Furcht. Und wenn Jesus sagt, lehret sie halten, dann meint er zunächst natürlich, lehret sie festhalten. Es gibt eine Chance, dem Sog zu entkommen. Das Seil der Liebe in diese Welt ist geworfen durch Jesus Christus. Und weil Jesus befiehlt, lehret sie halten, deswegen dürfen wir und können wir den Mund nicht halten in dieser Welt. Und deswegen müssen wir es hinaustragen und sagen und hinausposaunen und singen, Jesus ist der Retter für alle Menschen. Und liebe Gemeinde, nun sollte man natürlich meinen, so ein wichtiger Auftrag, Rettung der Menschen vor dem ewigen Tod. So ein großer Auftrag, das bekommt eine hochmotivierte Elitetruppe. Das kommt eine Spitzenmannschaft, die zu allem entschlossen ist. Die Besten, die Verbesten. Aber dann sehen wir nichts davon. Das bekommt ein Kreis von Leuten, die nicht wirklich bereit sind. Und die im besten Willen oder die beim besten Willen nicht zu den Jahrgangsbesten gehören, die nicht kompetent genug sind. Es gibt ja heutzutage, das unterscheidet vielleicht unsere Zeit von früheren Zeiten, es gibt ja heutzutage viele Menschen, die haben ein bisschen ein Problem mit der Selbsteinschätzung. Da liegt ein Mann auf dem Sofa und betreibt intensive Selbstgespräche und beschwörend murmelt er immer vor sich hin, ich bin stark, ich bin schön, ich bin stark, ich bin schön, ich bin stark, ich bin schön. Und da kommt die Frau nach Hause, hört die Worte, setzt sich dann aufs Sofa und besorgt flüstert sie dann, ich bin wohl blind, ich bin wohl blind, ich bin wohl blind. Schauen wir uns diese Menschen an, diese ersten Missionare, dieses Leitungsteam. Und die Hinweise, es gibt eigentlich drei Hinweise in diesem Abschnitt, drei Hinweise, die zeigen, dass sie eigentlich überhaupt nicht geeignet waren, nicht kompetent genug für diese Aufgabe. Und der erste Hinweis gibt die Anzahl. Es sind 11. Naja, werdet ihr vielleicht sagen, was soll an 11 problematisch sein? Das sind halt 11. Das ist immerhin eine komplette Fußballmannschaft. Aber ein Hörer damals mit jüdischen Ohren, der sagt, 11, das ist nicht gut. 11 ist nicht gut. 12 wäre gut. 12 wäre gut, denn 12 ist die heilige Zahl. Die Juden, die hatten das ja mit Zahlen damals. Zum Beispiel die 3 steht für das Heilige. Ja, also 3, der Tempel bestand aus Vorhof, dem Heiligen, dem Allerheiligsten. Oder man hat gerufen, heilig, 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 wenn man Gott angerufen hat. 3 steht für das Heilige. 4 steht für das Irdische. 4 Himmelsrichtungen, die 4 Enden der Welt. Und der Clou ist jetzt, 3 mal 4 ist 12. 3 mal 4 ist 12. Das heißt, das Heilige und das Irdische, das Weltliche kommen zusammen. Gott und Mensch kommen zusammen. Das ist 12. Und darum hat schon Jakob 12 Söhne, Israel 12 Stämme. 12 ist damals die vollkommene Zahl. Weniger als 12 ist ein Problem. Und jetzt kommt es. Im Alten Testament wird erzählt, dass durch verschiedene Geschehnisse das Volk Israel auseinandergebrochen ist. Und aus diesen 12 Stämmen sind am Schluss noch 2,5 übrig gewesen. Und deswegen haben die Juden, die frommen Juden, immer gesagt, wir warten auf den Tag, wenn Gott wieder ganz neu die 12 Stämme wieder neu hier installiert in Israel. Und dann kommt Jesus. Und dann beruft Jesus genau 12 Jünger. Das ist nicht zufällig. Sondern damit hat Jesus eine geistliche Ansage gemacht. Er hat gesagt, schaut mal, diese 12, das ist das neue Volk Gottes. Das neue, der neue Bund. Das erneuerte Volk Gottes. Das ist das Israel der 12 Stämme. Jetzt fängt Gott wieder ganz neu an. Mit seiner Heils- und Segensgeschichte. Guckt euch diese 12 an. Das ist nicht irgendeine Boygroup, sondern das ist Gottes Volk. Und ich denke, dass die Jünger das geliebt haben, dazu zu gehören, zu diesen 12, dieses neue Volk Gottes. Sie waren sicher richtig stolz darauf. Aber jetzt stehen sie da auf dem Berg, jetzt wo Jesus sein Missionsteam zusammenstellt, und jetzt sind sie nicht mehr 12, sondern 11. Einer ist nicht mehr dabei, der Judas. Der hatte seinen Herrn an die Feinde verraten. Und dann, als er gemerkt hat, was er da getan hat, wo das rausläuft, dann hat er ja keinen Ausweg mehr gesehen, Selbstmord begangen. Und jetzt wurde aus dieser Avantgarde von 12, wurden jetzt auf einmal nur noch diese angeschlagene 11. Das steht für ungenügend, für unvollkommen. Und das gilt übrigens nicht nur für den Judas, sondern auch für die anderen. Und das ist der zweite Hinweis. Wenn man sich anschaut, diese 11, was das für Leute waren, was für schwierige Charaktere, wie begriffsstutzig, sturköpfig, uneinsichtig, da kann man nur wundern, dass Jesus nicht so gemacht hat, wie der Dieter Bohlen so manchen peinlichen DSDS-Kandidat davonjagt. Es ist nicht so, dass er sie nicht geschult hätte, überhaupt nicht. Jesus hat sie 3 Jahre vorbereitet. Aber diese gute Vorbereitung hat aus diesen Leuten noch keine Elite gemacht. Laufend gab es Probleme. Petrus war ein Angeber. Große Töne gespuckt. Wenn alle verduften, wenn alle abhauen, wenn alle Angst kriegen, auf mich kannst du rechnen und auf mich kannst du zählen. Alle mögen dich verraten, Jesus, ich nicht. Und dann geht er stiften, als Jesus verhaftet wird. Und dann sind da 2, Johannes, Jakobus, aggressive Leute. Die sind unterwegs und dann merken sie in einem Dorf, dass die Leute da nicht so freundlich sind. Und da sagen sie, Jesus, jetzt müssen wir mal Feuer vom Himmel fallen lassen, mal hier ein Exempel statuieren, ausradieren. Mal wieder Sodom und Gomorra ist mal wieder auf dem Programm. Donnersöhne heißen sie deswegen auch, die beiden. Und der Judas, vorher hat er in die Kasse gegriffen, selber bedient, was abgezweigt. Johannes und Jakobus waren rücksichtslos ehrgeizig. Sie haben zu Jesus gesagt, Jesus, wenn du mal richtig dein Reich hier aufrichtest, so richtig sichtbar, dann ist klar, wer deine Stellvertreter sind, wer links und rechts vor dir sitzt, mir. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieses alles das Miteinander ziemlich belastet hat. Da hätte man heute gesagt, Leute, wir müssen hier mal eine Supervision machen. Da müssen wir mal Defizite aufarbeiten. So geht das ja nicht weiter hier. Also, die Zahl war nicht vollkommen, 11. Die Charaktere, die Leute waren sehr schwierig. Und jetzt kommt der dritte Hinweis. Und das ist eigentlich diese Abschiedsszene selbst auf dem Berg. Jesus ist wieder mit ihnen da, wo es mal angefangen hat. Und dann passiert was Unfassbares. Die sehen etwas, wofür jeder, der an Jesus glaubt später und an den Glauben ringt, nahezu alles geben würde. Nämlich sie sehen Jesus nach der Kreuzigung, nach Ostern. Den auferstandenen Jesus sehen sie. Sie sehen den Gekreuzigten als Auferstandenen. Sie sehen den König des künftigen Gottesreiches. Sie sehen den Bevollmächtigten Gottes. Sie sehen ihren lieben Freund, Bruder und Herrn, der tot war. Jetzt ist er lebendig. Was würde man eigentlich erwarten in so einer Situation? Man würde doch erwarten, dass die außer sich vor Freude sind, dass die niederfallen, dass sie ihn anbeten, dass sie ein Loblied nach dem anderen singen und sagen, preis den Herrn, gelobt sei Jesus. Und dann lesen wir, einige aber zweifelten. Einige aber zweifelten. Ja, wo bitte, wie bitte geht's denn noch? Ist das zu fassen? Es gibt viele Situationen, liebe Gemeinde, im Leben, da kann man ins Zweifeln geraten. Es passiert vieles in dieser Welt und im eigenen Leben, wo man nicht zusammenkriegt mit der Liebe Gottes. Und man kann zweifeln. Aber doch nicht hier, in dieser Situation. Ist ja nicht zu fassen. Die werden Zeuge des größten Weltereignisses und dann heißt einige, aber zweifelten. Das zeigt doch, die hatten nicht nur ein quantitatives Problem, sondern auch ein qualitatives. Denen hat Glaube gefehlt, Vertrauen gefehlt. Die sind nicht nur 11, sondern die haben ein qualitatives Problem. Denen fehlt die Überzeugungskraft, die man eigentlich braucht, wenn man jetzt unterwegs sein soll im Auftrag Gottes. Und was tut Jesus? Jesus sieht 11 problematische Gestalten mit problematischem Glaubenszustand, eine problematische Gemeinschaft. Und er sagt jetzt an dieser Stelle nicht, jetzt müssen wir erstmal an den Defiziten arbeiten. Jetzt müsst ihr nochmal ins Trainingslager einen Crashkurs machen in Sachen Glauben. Sondern jetzt sagt Jesus, auf geht's, los geht's, ihr geht, ihr 11. Mein Vater und ich, wir kümmern uns um eure Probleme, aber jetzt geht ihr. Ihr seid genau meine Mitarbeiter in dem Unternehmen Weltrettung. Und liebe Gemeinde, wenn wir uns die Geschichten in der Bibel anschauen, dann merken wir, das ist ja nicht das erste Mal. Sondern andersherum gesagt, wenn Gott Menschen beruft und Aufträge erteilt, dann waren das eigentlich nie Menschen, die sich übermütig als Freiwillige gemeldet hätten. Es findet sich in der Bibel keiner, der auf Gottes Ruf hin gesagt hat, endlich hat Gott mein Potenzial entdeckt. Ich fühle mich wie geschaffen für diese Aufgabe. Ich bin so stark, so gut vorbereitet, so kompetent, ich hab's drauf. Keiner. Nicht einer. Da soll der Mose das versklavte Volk aus Ägypten führen. Und dann sagt er, nein, Herr. Da musst du dich geirrt haben, ich bin nicht der Richtige, weil ich kann nicht reden. Und die Leute werden nicht auf mich hören, such dir einen geeigneten. Und dann kommt der Gideon. Der Gideon soll sein Volk gegen den Terror der Midianiter verteidigen. Und dann sagt er, Gideon, nein Herr, ich bin auch nicht der Richtige, weil mich nimmt doch hier keiner ernst. Meine Familie hat keinen guten Ruf, mein sozialer Hintergrund, der ist ungünstig.
dann kommt Gott zu Jeremia und sagt, du sollst mein Sprachrohr sein, mein Prediger, mein Prophet. Du sollst das widerspenstige Volk warnen. Und dann sagt er, nein, Herr, ich bin doch noch so jung. Und dann sagt Gott zu Abraham, du sollst Stammvater werden eines neuen, eines großen Volkes. Im hohen Alter wird ein Sohn versprochen. Und da kriegt der Abraham einen Lachkrampf. Seine Frau erst recht und sagt, ha, das funktioniert nicht. Lieber Gott, das müsstest du wissen in Biologie, wie das geht und was nicht geht. Und der Jesaja, noch so einer, der als Bote predigen soll, und dann sagt der Herr, das packe ich nicht. Ich habe so viel Mist verzapft schon und jetzt soll ich plötzlich fromm reden? Da gibt's bessere. Und dann kommt die Esther. Die Esther soll Zivilcourage zeigen, soll beim König eintreten für das unterdrückte jüdische Volk. Und dann sagt sie, aber das kannst du nicht von mir erwarten. Das wäre Selbstmord. Dazu habe ich nicht den Mumm. Und sogar bei Saul war das so, dem ersten König in Israel. Die Bibel sagt, das war äußerlich gesehen wirklich so ein Ich bin schön, ich bin stark. Ein Traumkandidat, klug dazu. Aber als sie ihn dann zum König krönen wollen, da hat er sich aus dem Staub gemacht und da wird er gesucht und sie finden ihn nicht. Und einer sagt dann, ich weiß, wo der ist, der hat sich im Schuppen versteckt. Als Gott seine Aufträge zu vergeben hat, da hat keiner die Hand gehoben und hat gesagt, hier bin ich. Sondern die Leute haben das anderes gesagt, die haben gesagt, stopp, viel zu wenig begabt, zu schlechte Familie, zu undeutliche Aussprache, zu alt, zu jung, zu verzagt, zu verschuldet, zu überfordert, zu ängstlich. Keiner hat gesagt, ich schaffe das, ich habe das drauf, wann geht's los? Meine liebe Gemeinde, was lernen wir daraus? Wir lernen, dass Gott es liebt, mit Menschen zu arbeiten, die nicht superkompetent sind und die sich manches gar nicht zutrauen. Die fragen, wie soll das gehen? Aber am Ende des Tages haben die dann alle gesagt, okay Gott, auf dein Wort hin. Okay Jesus, ich vertraue dir, ich mach's. Gottes erste Wahl sind unvollkommene Menschen und das gilt auch hier für uns. Unvollkommene Menschen und doch von Gott erwählt. Und nur deswegen kann jeder von uns auch hier im Raum sagen, Gott sei Dank darf ich dabei sein. Darf ich mich einbringen, in mitarbeiten. Und jetzt frage ich Sie, jetzt frage ich dich, ob du das mal riskierst, ob du einmal sagst, ich bin zwar weit weg von perfekt, aber ich wage es. Ich teile meinen Glauben mit anderen. Ich diene an einer Stelle, wo sonst ein Vakuum entstünde in der Gemeinde. Ich bleibe treu, auch wenn es mir gerade schwer fällt. Ich arbeite mit, ich diene. Ich musiziere, ich mache Besuche, ich nehme Kontakt auf, ich engagiere mich, ich wage es. Bis heute hält es Jesus nicht anders als damals. Und er verteilt Aufträge. Aufträge vielleicht wie diesen. Hilf mir doch, mein Volk hier in Öschelbronn zu sammeln. Helf mir, dass noch mehr Menschen mit mir in Kontakt kommen und Jünger und Jüngerinnen werden. Und wenn wir nicht gehen, dann werden wir nie erfahren, wie das ist. Denn es gibt immer einen Grund. Und es gibt meistens mehrere Gründe zu sagen, ich bin jetzt nicht bereit. Ich habe zu wenig Kraft. Ich habe zu viel Arbeit. Ich habe zu wenig Begabung. Ich habe zu wenig Erfahrung. Ich habe zu wenig Glauben. Zu wenig Liebe. Zu wenig Zeit. Ich bin zu jung, ich bin schon zu alt, ich habe momentan andere Prioritäten, vielleicht später mal, wenn ich die Ausbildung abgeschlossen habe, wenn das Projekt beendet ist, wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus sind, wenn die Schulden abbezahlt sind, wenn ich mich erholt habe, wenn die Konflikte gelöst sind, wenn die Stimmung gut ist, wenn ich oft genug gefragt werde. Man kann sich natürlich schon fragen, warum macht das Jesus? Ist das nicht unvernünftig? Zumindest ein bisschen unvernünftig? Antwort: Nein. Es ist nicht unvernünftig. Es ist deswegen nicht unvernünftig, erstens, weil Jesus ja diese Jünger natürlich 3 Jahre geschult hat. Was wir heute hören, ist jetzt kein Plädoyer dafür, dass man sagt, jetzt wirft man einfach jeden irgendwo ins kalte Wasser, ohne Ausbildung, ohne Schulung. Deswegen waren jetzt zum Beispiel auch ganz am Anfang des Jahres, gerade nach der Jahreswende, einige unserer jungen Leute in Adelshofen, haben dort ein paar Tage ein Seminar mitgemacht für Jugendarbeit. Und deswegen gibt es bei uns eine Prädikantenausbildung, wo Männer und Frauen geschult werden, klar. Und was Jesus macht, ist zweitens deswegen nicht unvernünftig, weil wir hier was über Glauben lernen können. Die Sache wäre sehr viel riskanter, wenn lauter christliche Supermänner und Superfrauen mit Glaubensmuskeln bepackt, mit riesigen Reservekanistern voller Liebe sagen würden: Hallo, hier bin ich. Gott hat nur auf mich gewartet. Ich hab's drauf, ich bin bereit, ich kann das, ich schaff das, wann geht's los? Das sähe für Jesus viel riskanter aus, denn dann wäre das Projekt gefährdet. Jesus sagt nämlich nicht: Geht, du schaffst das schon. Er sagt nicht: Es steckt viel mehr in dir, als du denkst, sondern Jesus sagt: Geh hin. Warum? Weil ich, Jesus, die Macht, die Autorität, die Kraft habe, weil ich bei dir bin in jeder Situation, in jeder Lage, weil ich bei dir bin, weil ich zu dir stehe, weil ich hinter dir bin. Deswegen geh los. Und da komme ich jetzt nochmal auf die 11 zurück. Im Fußball gibt es ja so ein Phänomen: Warum spielen die meisten Mannschaften zu Hause im eigenen Stadion besser als auswärts? Man nennt es Heimvorteil. Und das hat unter anderem wohl auch damit zu tun, nicht nur, dass sie sich da besser auskennen, weil ich meine, die Spielregeln sind die gleiche und so weiter, aber zu Hause im eigenen Stadion sind natürlich alle, so gut wie alle Fans der eigenen Mannschaft wirklich auch da. Und diese Fans, die nennt man dann auch, das ist der berühmte 12. Mann, das sind die Fans. Und viele sagen, wir hätten nie gewonnen ohne den 12. Mann. Das heißt, ohne unsere Fans, die uns angefeuert haben, die geklatscht haben, gegrölt haben, gesungen haben. Eine 11 braucht den 12. Mann. Und jetzt sagt Jesus zu den Jüngern: Leute, ihr seid zwar 11, aber ich, Jesus, bin euer 12. Mann. Und zu jedem, der heute sagt, ich bin unvollkommen, aber ich wage es, zu jeder, der sich auch bei uns in der Gemeinde senden lässt und seine Aufgabe wahrnimmt, sagt Jesus: Ich lasse dich nicht im Stich in deinem Einsatz für Gottes Sache. Es wird in diesem Einsatz Verschiedenes geben. Es wird erfüllende Momente geben und es wird total frustrierende Momente geben, ganz klar. Aber niemals wirst du allein auf dem Platz stehen, niemals. Vergiss nicht den 12. Mann. Und liebe Gemeinde, ich möchte euch jetzt bitten, einen Moment still in euch hineinzuhorchen und euch 2 Fragen zu stellen. Die erste Frage: An welcher Stelle habe ich bisher Nein oder noch nicht gesagt, weil es immer x Gründe zum Nein sagen gibt? Und zweitens: An welcher Stelle, wo ich bisher Nein gesagt habe, will ich jetzt Ja sagen? Wo will ich gehorchen, dienen, beten, opfern, segnen, Kontakt aufnehmen, vergeben, mich nicht zurückziehen, mutig spenden, den Glauben bezeugen, mitarbeiten, vertrauen? Jesus schaut sich seine 12 Jünger an. Unvollkommene Zahl, schwacher Glaube, problematische Verhaltensweisen. Aber genau die schickt er los, nicht weil sie eben alles beieinander hätten, sondern weil Jesus sagt: Genau in diesen schwachen Menschen kann er mächtig und will er mächtig wirken. Und deswegen seid ihr dazu bereit? Dann gebt Jesus erstmalig oder vielleicht auch heute als Bestätigung euer Ja und